Komm, Jan, wir lassen die Leute nicht warten. Wir fangen heute direkt an.
Nee, es gibt kein Intro heute. Wir haben 2023, neues Jahr, komplett neues Fest und Flauschig. Es ist der 15. Januar 2023 and we are back.
Genau, mit dem neuen Image sind wir wieder da, fest und flauschig. Hier sind die Influencer Janni Böhmermann und
Oliver Marc Schulz. Wir sind wieder an verschiedenen Orten wir beginnen das Jahr natürlich sehr arbeitsreich, beziehungsweise bei mir ist es sehr arbeitsreich. Du, muss ich ehrlich gesagt sagen, siehst ziemlich freizeitmäßig aus. Was ist bei dir gerade los?
Ich plane gerade meinen Umzug nach Dubai. Das können wir gleich mal sagen für die Redaktion für Tag 24. Ich habe mich jetzt vorgestern war das, bei der Bushido-Doku inspiriert lassen. Die sind ja nach Dubai umgezogen. Ja. Für so ein schönes, glückliches Leben, dass ich dachte, das mache ich dir mal nach und probiere mal aus. Von da kann man auch Podcasts machen. Also ich werde unser Dubai-Reporter. Wo finde ich dich denn, Jan?
Ich bin zurzeit in Hannover. Ich befinde mich gerade auf der großen Tour. Ehrenfeld Intergalaktik.
Ach, du bist ja auf Tour.
Ja, man hört es an meiner Stimme auch so ein bisschen. Ich hatte gestern einen Off-Tag, also einen Tag, an dem ich nicht auftreten musste. Und das war sehr gut für die Stimme, weil das ist schon sehr anspruchsvoll.
Das sind die schlimmsten Tage, Jan, weil dann, das ist das Problem an den Day-Offs, kann ich dir jetzt als erfahrener Musiker ganz kurz gleich mal reinwerfen. Die Day-Offs, ne? Da fährt man dann so weit runter am Anfang, wenn man das noch nicht gewohnt ist. Und das ist ja nicht jetzt deine 2000. Tour, sondern vielleicht deine dritte Tour oder zweite Tour, glaube ich.
Ja.
Du musst aufpassen in Day-Offs. Da bestellt man sich nämlich die leichten Damen aufs Zimmer oder die leichten Herren. Da fängt man an, nämlich Exzesse zu machen. Alte Freunde, alte Seilschaften anzurufen. Mensch, ich habe mal einen Day-Off heute in Hannover. Willst du vorbeikommen? Hab ein geiles Hotelzimmer. Und dann hast du die Leute da sitzen, machst Party und musst dann am nächsten Tag wieder auf die Bühne. Deswegen sind die Day-Offs auf Tour eine der gefährlichsten Tage.
Ich kann dir versichern, dass ich keine alten Freunde angerufen habe und eingeladen.
Auch keine neuen, oder?
Auch keine neuen. Das ist aber bei mir, das liegt nicht daran, dass ich keine Lust dazu habe, sondern es sind einfach keine Freunde.
Keine Freunde da.
Ah, nee, aber ich bin wirklich, erstmal ist es eine wahnsinnig tolle Erfahrung und man kommt wahnsinnig viel rum. Ich habe eigentlich heute auch Geschichten aus der Provinz, Geschichten aus Deutschland, die ich heute erzählen kann, bei Fest und Flausch. Ich habe wahnsinnig viel erlebt und das muss irgendwo raus. Ich bin so froh, dass wir wieder da sind. Wir waren jetzt einen Monat fast nicht zusammen.
Ja, es kam mir richtig kurz vor, weil wir waren gerade vor 3 Wochen noch zusammen und haben den großen Weihnachtszirkus moderiert wieder, die große Janolli-Show, die diesmal mit einer Rekordsumme den Rekord vom letzten Jahr gebrochen hat. Das muss ich gleich mal sagen, überbordende Freude bei uns beiden, als wir uns das eben gerade erzählt haben, weil wir werden immer besser, Jan, und wir müssen uns bei euch Hörerinnen und Hörern bedanken, ihr werdet auch immer besser. Vielen lieben Dank für diese unglaubliche Spendensumme, für 5 Spendenziele, die wir oft genug gesagt haben und an die wir dieses Geld auf alle Fälle ausschütten werden. Bis auf einen kleinen Teil, den Jan und ich uns zurück für unsere Altersvorsorge.
Nein, kleiner Spaß, Quatsch. Natürlich nicht.
Also, kleiner Spaß.
Direkt zu Beginn. Also der Weihnachtszirkus, wir haben am 17. Dezember haben wir aufgenommen und es konnte gespendet werden bis vor 4 Tagen, also bis zum 11.01.2023. Und es ist von über 27.000 Spenderinnen und Spendern eine Summe zusammengekommen von unglaublichen 1.578.133 €33. €33. Vielen, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
An die über 27.000 Spenderinnen und Spender. Vielen Dank an Better Place. Spotify hat auch nochmal 11.111 € draufgelegt. Übrigens, ich habe, nachdem du in der Sendung versucht hast, mich unter Druck zu setzen, indem du gesagt hast, dass du 11.000 € spendest, habe ich, ohne Bescheid zu sagen, 11.000...
Auch 11.000 gespendet.
Nein, ich habe 11.111 € gespendet, in der Hoffnung, dass du nur 11.000 spendest.
Okay, und ich dann den Rest werde ich mit deiner Sprechergage, die du eigentlich noch kriegst, für den Adventskalender ausgleichen, okay?
Ja, naja,
und Spotify. Also man muss sagen, es war wieder, wir gehen ja immer einen langen Weg zusammen. Das ist ja das 10. oder 11. Jahr, in dem wir uns jetzt befinden. Und das Jahr damit abzuschließen, dass wir eine Rekordsumme eingesammelt haben, das ist wirklich das Schönste, was uns passieren kann. Und gibt uns am Ende des Jahres immer das Gefühl, das lohnt sich ja doch noch alles, das zu tun, was wir gerade machen. Es ist der große emotionale Moment, in dem mal abends du in dein Hotelzimmer, ich zu Hause in meinem Bett fall und denke, geil, wir sind doch halbwegs sinnvoll für irgendwas auf diesem Planeten.
Genau, und nochmal, auch wenn wir schon 5-mal gesagt haben, es geht an die Deutsche Krebshilfe, an den Deutschen Tierschutzbund, an die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung, an den Quartierer e.V., das ist nachhaltiges Engagement für russischsprachige LGBTQ+-People und an die Frauenhäuser-Koordinationsstelle. Das sind die 5 Projekte, an die dieses Geld in gleichen Teilen ausgeschüttet ausgeschüttet wird. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Und das Jahr beginnt quasi mit einer guten Nachricht und einem Rekord.
Jetzt können wir uns an den ganzen schlechten Nachrichten langsam mit euch zusammen abarbeiten heute hier.
Ja, also lass uns direkt mal einsteigen.
Aber lass uns mal ganz kurz ehrlich, ich sehe dich, wir können es ja, wir sind der gläserne Podcast, wir nehmen früher morgen auf. Du bist auf Tour. Das ist deine zweite Tour, die du, glaube ich, insgesamt in deinem Leben machst.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Mit der Band ist es die dritte Tour.
Und ich habe natürlich schon viele Touren gemacht, aber alleine unterwegs, also als quasi...
Damals mit Florian Schröder noch, als ihr eure Satire-Duo-Show noch hattet.
Genau, als Per Steinbrück, Florian Schröder und ich gemeinsam in die Lande gezogen sind. Und ab und zu mal Norbert Blüm vorbeigedroppt ist für einen Spezialgastauftritt. Nee, ich habe natürlich schon Touren gemacht, aber nicht in diesem Umfang. Das ist unglaublich groß. Max-Schmeling-Halle, vor ein paar Tagen gespielt, 9000 Leute, Alter.
Ausverkauft.
Und ist richtig der Stift gegangen. Das war echt ganz schön krass und das ist... wirklich sehr anspruchsvoll, weil ich habe das vorher nicht bedacht, diese Songs, die ich dann da mache auf der Bühne, das sind ja quasi so Best-of 10 Jahre ZDF-Magazin, Neo-Magazin, diese ganzen...
Ist eine Werkschau.
Ist eine große Werkschau, aber das sind natürlich Songs, die ich einmal aufgenommen habe und dann nie wieder live gespielt habe, geschweige denn, dass sie darauf ausgelegt sind, dass man die an so einem Set am Stück irgendwie 7-mal die Woche spielt. Das ist dann doch schon einigermaßen anspruchsvoll. So Sängerinnen und Sänger halten sich ja normalerweise in so einer Komforttonlage auf, wo sie einfach ihre Songs singen können. Mhm. Und das sind so schwierige Songs, dass ich wirklich nach einem Abend dann komplett durchgefickt bin und diesen...
Du gehst an deine Grenzen, oder?
Ich gehe also wirklich an meine Grenzen. Ich habe so ein Inhalier-Ding und so ein... Auch, pass, ich hole es mal ganz kurz. Ich muss mal kurz ins Badezimmer laufen. Warte mal eben.
Jan Böhmermann geht jetzt in seinem... Das kann ich mal ganz sagen. Das ist ein ziemlich luxuriöses Zimmer, in dem er da in Hannover ist. Keine Ahnung, welche Hotels solche Zimmer anbieten, aber es sieht richtig schick aus. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Jan in Hannover ist. Das Hotelzimmer ist zu schick. Wo bist du denn eigentlich wirklich?
Im Motel One in Hannover. Guck mal hier. Siehst du diese Tüte? Mhm. Guck mal, ich bin, ich muss direkt mal Offenlegung, hier.
Das ist ja eigentlich ein Beutel mit weißem Pulver?
Genau.
Also das hat Philipp Stürer dir gegeben, damit du die Tour durchhältst, oder?
Genau. Nein, also direkt Offenlegung. Ich reise mit dem Zug aus ökologischen Gründen und auch, weil es am praktischsten ist.
Aber und weil man mit den ganzen Assis aus der Band nicht die ganze Nacht irgendwie im Nightliner sein will.
Das wäre nicht möglich, wenn ich mit dem Nightliner fahren würde. Never ever würde ich das durchhalten, weil die einfach erst um 2 Uhr schlafen gehen und dann morgens so halb verpennt irgendwie um 7 Uhr in irgendeiner anderen Stadt im Backstage-Bereich von der Halle aufwachen. Das ist leider, das wirklich, ich halte es im Hotel kaum durch.
Hast du schon Spitznamen auf Tour, so Opa oder so? Da kommt Opa wieder.
Nee, der feine Herr ist mein Spitzname.
Der feine Herr. Okay. Opa kommt um 15 Uhr zum Soundcheck.
Nee, also ich bin reise mit dem Zug und ich musste aber zweimal fliegen. Und zwar einmal von Düsseldorf nach Wien, weil das so wahnsinnig weit war, das hätten wir nicht hinbekommen. Und dann musste ich tatsächlich auch fliegen von Wien nach Zürich, weil wir das sonst nicht geschafft hätten. Also der Tourbus fuhr nachts dann los und die konnten über Nacht fahren, aber ich musste am nächsten Morgen los. Und da war die Zugverbindung einfach so schlecht. Ich musste also zweimal fliegen. Und ich hatte diesen Beutel hier. Einen Liter Ziploc-Beutel mit einer weißen, pulverigen Substanz im Gepäck. Und der war damals noch randvoll. Und ich dachte, okay, Österreich hat mich sowieso auf dem Kieker. Werde ich überhaupt jemals lebend in Wien ankommen, wenn ich mit dem Flugzeug fliege? Und habe diesen Beutel mit dem Pulver auch im Gepäck gehabt. Und ich wurde aber nicht rausgezogen und gar nichts. Und auch auf dem Weg von Wien nach Zürich ist nichts passiert. Es handelt sich hierbei, das löse ich direkt mal auf, um Nasenspülsalz. Oh. Nasenspülsalz. Denn das mache ich wirklich sehr regelmäßig. Eine Nasendusche. Zweimal täglich.
Ich habe gehört, das bringt gar nicht so viel. Ich habe früher auch viel Nasendusche gemacht, aber ich habe gehört, das bringt gar nicht so viel.
Ich kann dir versichern, es bringt wahnsinnig viel, weil du einfach, da kommt einfach der ganze Scheiß raus. Und man muss das Wasser halt anreichern mit so fünf kleinen Mini-Löffelchen mit Salz, damit das dann nicht austrocknet oben drin. Das ist ja quasi eine Kochsalzlösung selber herstellen. Und damit spüle ich mir die Nase jetzt seit 10 Tagen. Und das ist wunderbar hilfreich, aber immer wenn ich es im Hotel liegen lasse oder im Badezimmer, dann liegt das Tütchen immer so ein bisschen anders, weil ich schwöre, die Reinigungskräfte gucken sich das immer an und denken so, okay, soll ich die Bullen rufen oder nicht? Oder ist das halt Rockstar-Lifestyle? Es ist aber nur Nasenspülsalz. Also das
gleiche Foto, ganz kurz, kann man im Internet gucken, mit Ozzy Osbourne mit so einem Beutel in der Hand. Und ich glaube, es ist keine Nasenspüllösung. Und auf dem Foto hat jemand drüber geschrieben, das ist sehr lustig, Ozzy Osbourne shows how much sugar he likes in the morning in his coffee. Und das steht dann da mit diesem Beutel. Das waren die goldenen 80er Jahre. Heute ist es nur noch eine Nasenspülsalzlösung.
Ja, leider ja. Leider ja. Und es ist wirklich toll, wie man die Städte kennenlernt. Ich habe wahnsinnig viel...
Das wollte ich dich fragen, in welchen Städten bist du zum ersten Mal auf dieser Tour? Gibt's da welche?
Also ich war in Freiburg, bin ich mal so durchgefahren, aber so richtig lange war ich in Freiburg, nicht in Trier, war ich zum ersten Mal tatsächlich, da war ich noch nie und das war einigermaßen.
Wirklich? Du warst noch nie in Trier?
Nee, ich bin auch mal so durchgefahren auf dem Weg nach Luxemburg oder sowas, in Urlaub fährt man dann an Trier vorbei.
Ich war früher mal in der Tuchhalle, das ist natürlich eine ganz andere Größe, also ein sehr kleiner Laden, Tuchhalle hieß das oder so ähnlich, mhm. Tuchfabrik oder so, habe ich immer an Trier gespielt öfter. Schöne Stadt.
Es ist eine wunderschöne Stadt und natürlich, was macht man in Trier? Natürlich, man schaut sich zuallererst die Porta Nigra an, also dieses alte römische Tor und dann natürlich das Karl-Marx-Haus, das Geburtshaus von Karl Marx, wo heute so ein kleines Museum drin ist und vor allen Dingen ein Karl-Marx-Shop, ein Merchandise-Shop, das hätte Karl Marx gewollt und guck mal, das habe ich mir gekauft im Karl-Marx-Store, eine Flasche Karl-Marx-Gin ist hier eingepackt, einfach mitgenommen, weil ich gedacht habe, wenn
weil
Marx...
Weil du großer Gin-Trinker bist.
Ja, großer Gin-Trinker, Kommunist und wenn Marx für eins gestanden hat, dann ja wohl für den kompletten Ausverkauf als Fanartikel seiner intellektuellen Leistung. Und das fand ich einigermaßen spektakulär. Nee, Trier war wirklich ganz toll. Das war so ein bisschen so ein Auftritt, wo ich das ein bisschen Schiss hatte, weil wir uns vorher in der Sendung ja mit den Moselwinzern angelegt haben. Und da habe ich befürchtet, dass so 5, 6, 7.000 treckerfahrende Moselwinzer da irgendwie eine Demonstration machen.
Eine Weinrebe, die an den Kopf schmeißen auf dem Publikum.
War ganz im Gegenteil. Man hat mir irgendwie die Töchter zur Hochzeit angeboten, damit da irgendwie was Neues in den Genpool reinkommt. Das war wirklich ganz liebenswert, das war ganz toll. Wirklich, ey, bislang nur gute Erfahrungen gemacht. War wirklich bislang eine ganz tolle Tour und heute Abend ist Hannover angesagt. Hannover, ich bin gestern schon am Mastsee.
Kommt der Ex-Kanzler, ist die Frage. Kommt Gerhard Schröder heute?
Sowohl Gerhard Schröder kommt, als auch Christian Wulff, als auch Carsten Maschmeyer und Klaus Meine von den Scorpions. Sind alle angekündigt. Und Fury in the Slaughterhouse machen Vorprogramm.
Oh, die ganze Stadt richtige Hannover-Show. Die Hannover-Show.
Aber wirklich, wenn man so Hannover eckt und dann kommt noch Lena am Ende mit dabei. Weißt du, Lena ist ja auch noch
Hannover. Fury in the Slaughterhouse kannst du sagen, was du willst. One Forgets These Days, unkaputtbarer Song von denen damals. Ich würde mich freuen, wenn du die einladen würdest, ganz ehrlich. Die haben sich auch freigespielt. Die hatten super viele Hits in den 90er, Nullerjahren, dann war irgendwann gar nichts mehr, aber sie gibt es ja noch. Ich habe ja diese Geschichte erzählt mit dem Sänger. Ab, will ich nochmal erzählen, alte Geschichte jetzt.
Fury in the Slaughterhouse kann man leider nicht über Handy erreichen. Das ist eine Band, die hat nur Festnetznummern. Und auch so, da muss man noch bucken über Festnetz und auch so fünfstellige Festnetznummern, weißt du, wie so Omas, die Telefonnummer in den 60er Jahren bekommen haben. Heute, die Jugendlichen reißen sich ja um 0171er Nummern oder 0161er Nummern oder sowas, aber die richtig coolen Bitches, das sind halt so die, keine Ahnung, 030471 ist meine Telefonnummer, weil ich hab den Anschluss seit 1949.
Du sagst, bei dir gab es keine Ausschreitung oder, aber es wurden Plakate im Publikum, Lützerath-Plakate hochgehalten.
Ja, genau.
Beziehungsweise, das habe ich gesehen auf einem Foto.
Ja, es wurden Lützerath-Plakate hochgehalten und es gab in Berlin vor der Max-Schmeling-Halle, weil es ist ja gerade Wahlkampf in Berlin, haben so ein paar Freaks demonstriert.
Das habe ich auch gesehen.
Oh, so gegen mich Typen. Demonstriert, aber oh, mega
so peinlich.
Geil. Mega
aber
geil.
Da habe ich so ein Video gesehen, tatsächlich, mit so einem Typen mit so einer so goldener Brille oder so peinlich einfach. So peinliche Opfer, dass ich nur. Ich denke, ich habe das nur kurz gesehen, so ein 1-Minuten-Video, wie so ein Typ. Ich dachte, es ist eine Verarschung oder es sind Fans, die was versuchen. Aber es ist einfach nur peinlich gewesen. Also manche Sachen, die kann man einfach nur als peinlich beschreiben. Wirklich.
Aber es war only in Berlin. Das war nirgendwo sonst, gab es irgendwie.
Weil auch die größten sowas. Pfeifen in Berlin einfach auch leben. Nicht nur die geilen. Die meisten Typen sind auch die größten Pfeifen. Konglomerat an Wahnsinn. Leute, die sich hinstellen vor dein Konzert und da denken, eine kultige Demo zu machen und dann stehen die da in ihrem eigenen Saft und keinen interessiert wahrscheinlich wirklich, außer die paar Horsties, die das kultig finden, irgendwie, ach egal.
Es war noch ein paar
das Video stramme, war so peinlich einfach.
Stramme Rechtsextremisten waren auch mit dabei. Antisemiten natürlich, ist eine antisemitische Partei und das war einigermaßen
kurios. Alles, was dumm ist, hatte ich da kurz mal. Alle wenn es nur diese 20, 30 Leute in Berlin sind, kann man sich ja beruhigen.
Aber es gab sogar eine Gegendemo gegen diese Demo. Also es war auf jeden Fall ein kostenloses Warm-up-Programm.
Eine Gegendemo gab es auch noch gegen die Demo gegen dich.
Es war wirklich echt bizarr.
Oh Gott.
So, ich muss, Olli, ich muss ein paar Sachen aufräumen noch. Es sind ein paar Sachen aufgekommen. Ich möchte mein öffentliches Image so ein bisschen retten, weil es ist was Schreckliches.
Komm doch mit mir nach Dubai, dann kannst du alles neu anfangen. Also bei uns, wir kriegen neue Möbel, neue Sachen. Ich lasse mich mit Bushido und...
Wie breit ist denn dein Bett? Sag mal, wie breit ist dein Bett?
Mein Bett ist nur 1,80, aber ich war mir sicher, dass es 2 Meter lang ist. Ey, du hast es auch gesehen, ne? Die erste Folge der neuen Bushido-Doku. Keine Ahnung warum, aber ab und zu braucht man so einen Trash nochmal. Und ich bin da hängen geblieben.
Ja.
Und es ist wirklich unglaublich. Die erste Staffel oder die erste Doku war ja der ganze Kampf mit Abu Shaka. Und jetzt alles für die Familie, wird der gesamte Umzug gezeigt. Aber das Schlimmste finde ich wirklich, dass die vier wirklich süßen Kinder vor der Kamera ohne Eltern interviewt werden. Da ist mir echt, da habe ich mich so aufgeregt schon wieder. Und die Kinder sind wirklich süß. Die können da gar nichts für, am allerwenigsten von allem. Aber Bushido sieht aus, als wenn er absoluter Mental Case ist. Ich will jetzt auch gar nicht gehässig sein, also, aber der sollte mal Auszeit vom allen nehmen. Ehrlich, der sieht nicht gesund aus.
Ja, ich habe mich auch gefragt, warum sie das machen müssen. Ich glaube, es hat finanzielle Gründe. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Ach was, meinst du wirklich, nach diesem Verfahren und allen dem, was er verloren hat, dass das finanzielle Gründe sind, dass er mit seiner Familie, mit seinen 7 Kindern nach Dubai abhaut? Der ist komplett fertig, der Typ. Ey. Der hat Schiss, der kann nicht alleine auf die Straße gehen. Das ist ein absoluter Psychoterror seit vielen Jahren. Aber es ist trotzdem so traurig, beziehungsweise auch sehr belustigend, sich anzugucken, wie 20 Minuten dieser Reportage damit verbracht werden, wie die beiden diskutieren, wie das Sofa hingestellt werden müssen, weil es wahrscheinlich so arschlangweilig ist. Und dann hat er seinen Geburtstag gefeiert und du siehst einfach, die Leute am Tisch sind nicht seine Freunde. Ja. Das sind irgendwelche Leute, die Influencer sind, die, wie heißt diese Maria, seine Frau da, wie heißt die Maria?
Anna-Maria Fecici.
Anna-Maria Fecici da irgendwie organisiert hat, damit überhaupt jemand Fecici da ist.
Ja, Dennis Aogo ist da, aber er wird in den Aufnahmen von der Geburtstagsfeier auch nur so 2-3 Mal gezeigt. Es wirkte so ein bisschen so, als wäre er mal kurz da gewesen und dann hätte er wieder einen Anschlusstermin gehabt. Mhm. Und irgendwie Fiona Erdmann und diese ganzen Dubai-Influencer laufen dann darum. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass er immer noch, also obwohl er wirklich, ehrlich gesagt, ganz schön viel kaputt gemacht hat für seine Familie und seine Frau, dass er immer noch so die Angewohnheit hat, bis 15 Uhr zu schlafen oder bis 11 oder bis 12 und dann an seinem Geburtstag, während da unten 20 Leute die Wohnung einräumen, die Treppe runterläuft, mega schlecht drauf ist, wie so ein Teenager, wie so ein 15-Jähriger und einfach sein Tag erst so nach dem Mittag beginnt, während seine Frau schon irgendwie die Kinder fertig gemacht hat und die Kinder schon fast wieder zurück aus der Schule kommen. Und da habe ich gedacht, Alter, dass sie das mitmacht, Alter, das ist echt ganz schön krass, ey. Und ich fand auch interessant an der Doku herauszufinden, welche Produkte mittels Product Placement bei RTL platziert wurden. Einmal ganz auffällig so eine Cola-Marke gehalten. Dann glaube ich auch, dass dieser ganze Dubai-Aufenthalt, dass da auch Dubai-Tourismus so ein bisschen mitspielt, weil natürlich tolle Bilder von diesem
absolut tolle Bilder. Dieses Skyline Land. Immer.
Ja, und dieser komische Burj Khalifa-Turm, der immer gezeigt wird und so. Also ist auch so ein bisschen Werbeshow für Dubai.
Was mir aufgefallen ist, wie schlecht der Sprecher der Doku war. Ist dir das aufgefallen?
Also unglaublich schlechter Sprecher. Komplett random, immer irgendwie alle 30 Minuten ab und zu sagt er mal was sehr Ernstes da rein. Genau. Und natürlich muss auch sagen, die Kinder sind wirklich wahnsinnig niedlich, diese Drillinge. Auch bei Instagram.
Auch die 4 anderen, also das ist ein
alle,
wirklicher...
Also 7 unglaublich tolle, süße Kinder, die irgendwie auch, die wirken.
Vielleicht
auch
ist aber auch ganz gut, dass der Vater bis 15 Uhr schläft, damit die Kinder sich weiter so cool entwickeln können. Vielleicht ist es auch einfach richtig so, dass er einfach oben im Schlafzimmer bleibt und sich noch eine Xanax reinhaut oder so. Keine Ahnung. Es tut mir auch leid, aber so leid tut es mir jetzt auch wieder nicht, weil er auch einfach immer ein Unsympath war. Tut mir leid, egal, ja.
Ja, aber die Kinder können da ja nichts für.
Nee, die Kinder können da gar nichts für. Die sollen ja auch einen gesunden Papa haben. Deswegen würde ich sagen, Handy aus. Aber das geht nicht, weil die brauchen Kohle. Aber mein Gott. So ja, ist das
und,
Leben.
Und sie hat ihren Shit einfach together, ne? Also muss man wirklich sagen, ich glaube, der hätte das alles niemals geschafft ohne sie. Also sie ist wirklich, das finde ich schon einigermaßen krass. Also die sagt dann zwar immer alles ganz toll und sowas, aber was bleibt dir anderes übrig, wenn die Scheiße so am Dampfen ist wie bei der Familie Fecici? Nach außen wenigstens so zu tun, als wäre alles mega geil, aber du kannst halt nach Berlin, dann steht wieder das LKA da direkt am Flughafen und hol dich ab und so, weil da auch nicht weiß, welcher Abu Shaka gerade schlechte Laune hat. Es ist einfach kein geiles Leben und auch da die Kinder auf so eine internationale Privatschule zu schicken, bei 50 Grad im Winter irgendwie, das sieht zwar alles toll aus, aber ich glaube nicht, dass das ein geiles Leben
ist. Das ist eine künstliche Kackstadt, die da errichtet wurde. Also weißt du, was ich meine? Du fühlst einfach in jeder Sekunde, dass sie hat, ist einfach alles aus dem Boden gestampft und außerhalb, glaube ich, dieses Zirkels ist einfach Wüste drumherum und du weißt, wenn du ein bisschen zu weit fährst, denkst du, scheiße, hier kommt gar nichts mehr. Wie Truman Show so ein bisschen, weißt du? Ja, so eine künstlich errichtete Welt, die irgendwann ein Ende hat und das Ende ist jetzt aber keine Wand, sondern einfach die Wüste, wo da nichts mehr kommt. Ja. So kommt das immer rüber. Wo wir gerade dabei sind, erinnere ich mich jetzt, Jan, wo wir unsere erste Sendung im neuen Jahr machen, dass ich mir Instagram gleich wieder hochladen muss. Ich habe ja tatsächlich die Tradition, mir für ein paar Wochen, wenn wir hier durch sind, Social Media komplett runterzunehmen. Jetzt hatte ich aber natürlich, wie das so ist, die ersten Tage, nachdem Instagram runter war, dann nachts zum Schlafen gehen, mir alte Facebook-Nachrichten angeguckt. Du hast da Facebook aufgemacht, was ich seit Jahren nicht mache.
Mach das doch nicht, Olli.
Jetzt hat mir einer geschrieben, und das muss ich ganz kurz erzählen, weil manchmal ist Social Media wirklich gut. Mike hat mir geschrieben, Mike ist obdachlos, lebt seit vielen Jahren mit einem Zelt, einem Campingkocher und einem Hund, der 16 Jahre alt ist, in Hamburg an wechselnden Plätzen, und hat mir so ein bisschen seine Geschichte aufgeschrieben. Und am zweiten Weihnachtstag morgens gucke ich Facebook-Nachrichten und kriege eine Nachricht von Mike, und er sagt, zweiter Weihnachtstag, ich habe keine Gaskartusche mehr, ich habe irgendwie, wenn du mal in Hamburg bist, würde ich mich freuen, mit dir eine Runde Schach zu spielen, ich habe hier immer ein Schachbrett. Er ist ein Obdachloser, der sein Leben trotzdem so aufbaut, dass er draußen leben kann. Und das ging auch alles wohl am Anfang sehr, sehr schwierig los. Was ist schwierig? Jeder, der obdachlos ist, hat eine scheiß Zeit. Und er hat angefangen, sich, sag ich mal, ein System in diesem Leben zu machen. Und da habe ich ganz kurz, wirklich nur eine halbe Stunde, meine Insta-Story gepackt. Ist jemand in Hamburg und kann jemand Mike, der ist in dem und dem Park, eine Gaskartusche vorbeibringen? Und dann schreibt er mir abends am zweiten Weihnachtstag, ich habe jetzt bis zum Frühjahr Gaskartuschen hier. Und ich habe heute mit mehr Menschen geredet als in den letzten zwei Monaten.
Das ist.
Und es hat mich so dermaßen berührt alleine, weil ich dann weiß, wie das nun mal ist. Das war, er meinte, war beste Weihnachten seit langem. Ah. Und ich wollte nur kurz sagen, und wenn wir Social Media so nutzen könnten öfter, das war natürlich auch ein Glück, dass ich das gelesen habe und sonst was. Und es, dann schreibt man das oder schickt, und sofort schreiben andere Leute, kannst du das auch nochmal veröffentlichen und kannst du dazu nochmal einen Aufruf machen? Nee, kann ich nicht, sondern man macht das, was man nach persönlichen Empfinden machen möchte oder machen kann gerade jedenfalls. Hat mich das wahnsinnig berührt. Und das war so Ende des Jahres nochmal ein richtig schönes Ende. Ganz kurz, dass Mike jetzt bis zum Frühjahr diese Gaskartuschen hat. So. Und so eine kleine Sache, wenn wir Social Media generell öfter mal für sowas nutzen könnten, was ich ja auch nicht häufig tue, dann wäre das schön. Auf alle Fälle wollte ich mich bei den 10 Leuten, die da, 20 Leuten, die da vorbeigefahren sind, bedanken. Ich habe es auch sofort wieder runtergenommen, damit das nicht gleich noch jemand kommt, Olli Schulz macht Aufruf und daraus irgendwie eine
zu Schlagzeile. Tag 24 wird das jetzt alles nachrecherchieren und dann hast du die Scheiße wieder irgendwie im Boulevard.
Das Schöne ist ja, dass es mich nicht interessiert eigentlich. Hauptsache, die haben was zu tun und fangen nicht an, irgendwie Müll auf die Straße zu werfen. Anstatt sitzen sie vor irgendeinem Rechner und schreiben irgendeine Scheiße. Ist vielleicht alles auch besser. Ich habe aufgehört, mich aufzuregen über Leute, die Scheiße ins Internet schreiben, weil es immer noch besser ist, als wenn sie auf die Straße gehen und Müll machen oder so. Ne?
Wie war eigentlich dein Weihnachtsfest, Olli? Das wollte ich gerade mal fragen. Was gab es zu essen dieses Jahr?
Scheiße, das weiß ich gar nicht mehr.
Wirklich nicht?
Was gab's denn bei uns zu Weihnachten?
War denn,
also, tatsächlich gab's Gulasch bei uns.
Ah, also Fleisch dann doch.
Es gab Gulasch. Ich konnte nicht Nein sagen, weil meine Mutter war am Herd. Meine Mutter hat auch die Kuh selber noch erlegt. Meine Mutter ist eine ganz alte Garde, eine ganz alte, kommt noch so, einmal im Jahr kommt sie mit dem Gewehr, mit dem langen Lauf und sagt, ich muss im Wald, und dann zieht sie da so eine Kuh, so ein Elch oder irgendwas, und dann wird das gegessen. Richtig traditionell.
Und es wird alles verarbeitet. Es wird alles verarbeitet von dem Tier. Das ist ganz wichtig. Wenn man ein Tier selber erlegt, wird alles verarbeitet. Aus den Gedärmen wird noch Haggis gemacht oder Pinkel und so. Bei uns gab's.
Beschissenste, ganz kurz, darf ich noch eine Sache dazu erzählen? Entschuldigung.
Ja. Aber gerne.
Heiligabend um 23.40 Uhr bin ich bei mir in der Gegend in Berlin mit Juri draußen. Es ist Weihnachten. Niemand ist auf der Straße. Ich liebe diese Momente, wenn es still ist. Wenn man, ich lieb auch den 1. Januar und so, wenn keiner nach Silvester und so. Ich mag diese Momente, wenn so eine Stadt wie Berlin wirklich mal zur Ruhe kommt. Und dann steht da, und das muss ich noch kurz sagen, BVG, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht die Strecke sagen, aber um 23.40 Uhr fährt bei mir der Bus vorbei. Eine alte Frau sitzt an der Bushaltestelle. Die Scheibe ist ein bisschen beschlagen. Der Busfahrer hat viel zu viel Dampf drauf, fährt vorbei an der Bushaltestelle. Die Frau steht auf, er bremst noch ganz kurz, überlegt zu halten, hat aber ein Auto hinter sich und gibt einfach Gas und lässt die Oma am Heiligabend an der Bushaltestelle stehen. Das hat mir echt einen Stich ins Herz gemacht. Am liebsten würde ich ich habe auch nicht beim BVG angerufen, aber die Oma hat dann einfach mal 20 Minuten Heiligabend da gewartet. Das sind so kleine Notizen, die ich hier gerade lese, die ich mir aufgemacht habe. Vielleicht schreibe ich auch noch zum BVG. Weil eine Sache geht nicht klar, eine alte Oma Heiligabend an der Busstation stehen zu lassen. Hat mich tierisch sauer gemacht. Bin ich ein bisschen wütend eingeschlafen. Ich werde auch umso älter, ich werde empathischer und auch krieg so eine, ich werde hier so ein rührseliger, emotionaler Penner. Wir müssen nach diesen zwei Jahren, die wir jetzt hier noch haben, aufhören, Jan. Sonst fange ich hier an zu weinen und die Welt anzuklagen. Ich werde im Gegensatz zu dir, der immer härter wird, immer kälter, immer mehr nach Karriere strebt und immer mehr den Gipfel der Medien, des Medienolymps, werde ich hier so ein verweihnachtlicher Typ. dem die Welt zu schwierig wird und der an der Welt zugrunde geht.
Bei Olli im Kopf ist jedes Jahr Weihnachten, ist jeden Tag Weihnachten. Ja. Wenn du an die BVG schreibst, musst du aufpassen, weil du kriegst über Social Media dann immer so einen lustigen Witz zurück. Das ist ja so eine Gesellschaft, die ihre Fehler immer mit so Witzen kaschiert.
Wie True Foods oder was?
Ja, genau. Hey, heute wieder irgendwie einen toten Junkie auf dem Gleisen liegen sehen. Ja, ha, ha, ha.
Selbst live.
Das kommt davon, wenn man keinen Fahrschein hat. Ha, ha, ha.
Genau. So, das kommt BVG. Davon, wenn man sich keinen Grünkohl-Smoothie leisten kann.
Ja, Kultmarketing.
Wie war es bei dir Weihnachten?
Ja, Grünkohl ist das Stichwort. Ich habe Grünkohl gemacht tatsächlich. Und das führte dazu, dass dann relativ schnell, ich habe eine sehr kleine Wohnung in Berlin, dass die Wohnung sehr schnell gestunken hat nach Grünkohl und viel gelüftet wurde und so. Dieses Jahr gar kein Baum, weil ich gesagt habe, ich bin sowieso die meiste Zeit nicht da. Ich bin ja auf Tour, dann ab 2. bin ich auf Tour gewesen und habe gar keinen Baum gekauft. Dieses Jahr war jetzt gar nicht, brauchte ich irgendwie gar nicht.
Wir hatten kleinen.
Ja, so ein ganzes aus dem Baumarkt von Thom oder vom Bauhaus so einen, mit so einem Holzständer unten schon dran geschraubt.
Nee, das wird alles selber gemacht. Ja, wir haben uns dieses Jahr nur einen kleinen gekauft. Wir haben uns einen kleinen gegönnt.
Nee, du, ich muss eine Sache kurz loswerden. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, wo ich mal einen Intercity-Express angehalten habe in Lauenburg?
Witzig, dass du sagst. Hast du den Zeitungsartikel auch gelesen?
Ich habe ihn hier, ich möchte jetzt gerade kurz mal
drüber sprechen. Ich wollte ihn dir gerade schicken. Ich habe ihn doch auch hier. Ich habe ihn auch gelesen. Er ist so süß. Haben mir natürlich auch Hörer geschickt.
So.
Über deine damalige Aktion. Und was wir jetzt aber eigentlich einspielen müssten dazu, wäre den Trailer, den ich damals gebastelt habe mit Stopp den Zug, aber ich glaube, den habe ich nicht auf dem Rechner. Schade.
Ja,
weißt du noch,
so
dass ich dir damals so einen geilen Trailer noch gebastelt habe?
Ich weiß es auch noch, ja. Also für alle, die jetzt das nicht gehört haben, ist schon lange, lange her. Ich war bei einem Auftritt, wollte zu einem Auftritt bin von Hamburg mit dem Zug losgefahren Richtung Bremen. Aber wie das immer so ist bei der Deutschen Bahn, das sind zwar Züge, die auf derselben Strecke fahren, aber dieser Zug, das war ein Non-Stop-Zug, der fuhr von Hamburg los und der ist bis Essen durchgefahren. Ich so, ja, aber wieso? Wieso? Ich muss doch in Bremen aussteigen. Ich dachte, alle Züge, die von Hamburg Richtung Süden fahren, halten wenigstens in Bremen. Das war offensichtlich nicht der Fall.
Und dann dein Totschlagargument war zum Schaffner, 1000 Leute warten auf mich.
Mich. Das war eine Veranstaltung vom Weserkurier auf so einem Schiff in Bremen. Das war so ein Interviewabend. Und ich wollte die wirklich nicht wieder warten lassen. Dann hat der Schaffner tatsächlich den Zug kurz angehalten. Ich durfte aussteigen. Kleine Randnotiz. Im Zug befanden sich außerdem in meinem Abteil Johannes B. Kerner und die inzwischen komplett querdenkermäßig abgedrehte Bonner Politikprofessorin, glaube ich, Ulrike Guaro, die neben mir saß und mir irgendwelche Visitenkarten in die Hand gedrückt hat. Und dann sind wir angehalten. Tatsächlich hat der Schaffner sich erbarmt. Ich habe danach auch noch einen Brief sogar an die Deutsche Bahn geschrieben und mich bedankt und auch für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und so. Kam nie was zurück. Aber hab irgendwie mich beim Schaffner auch nochmal bedankt. Haben dann in Lauenbrück angehalten. Dann stand ich da in Lauenbrück und musste jetzt irgendwie nach Bremen kommen. In Lauenbrück gibt es am Bahnhof eine Gaststätte und tatsächlich bin ich an dem Tag in diese Gaststätte rein, weil ich mir was zu trinken holen wollte. Und ich lese mal kurz diesen Artikel vor, weil die Gastwirtin hat sich an diese Begebenheit erinnert. Und ich sag mal so aus meiner Perspektive, hat sie da, weil ich glaube, sie wusste gar nicht, wer da reinkommt. Und im Laufe der Zeit haben immer mehr Leute sie angesprochen auf diese Geschichte. Und dann hat diese Geschichte, dass ich da mal in der Gaststätte war, weil der Zug angehalten hat, in ihrem Kopf so eine eigene Dynamik angenommen. Und jetzt kommt, was nach 4 Jahren oder sowas aus dem Kopf
übergeblieben ist
aus dem Kopf der Gastwirtin. Unter dem Plakat ein Zeitungsausschnitt über den in Anführungsstrichen Besuch Jan Böhmermanns, für den der ICE extra in Lauenbrück Halt gemacht hat, damit dieser den nächsten Zug in die richtige Richtung nehmen konnte. Gut zu sprechen ist sie, also die Wirtin der Gaststätte, nicht auf ihn. Zitat: Ich kannte ihn gar nicht. Als er hier reinkam mit den Worten "Ich bin ein Promi",
als wenn du damit reingehst. Also, du bist ja auch bekannt. Du bist vor allem bekannt dafür, dass du in den Raum gehst und sofort erstmal klarstellst, wer hier der Promi ist. Oder?
War bei mir schon Schicht im Schacht. Erst eine Woche später, als sich jemand erkundigt hatte, ob der Böhmermann bei ihr Halt gemacht hätte, ich dachte zuerst, er fragt nach einem Kumpel, klärte sich die Sache auf. Beeindruckt hat er sie nicht. Der ist vielleicht bekannt. Mehr nicht. Richtige Promis, die sie treffen durfte, das sind für sie Mutter Teresa, Peter Hage, Pepe Romerus und eine ganze Reihe von Opernsängern und Balletttänzern.
Sehe ich ganz genauso. Das sind echte Promis. Für mich sind das die Stars.
Ich sag mal so, ich möchte da jetzt keinen juristischen Streit entfachen, aber ich möchte einmal hier offiziell Gegendarstellung. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben in einen Raum reingekommen und hab gesagt, ich bin ein Promi. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, sorry, eine Aussage gegen Aussage. versuch das doch mal zu beweisen. Jetzt. Vor allem,
ich glaube, ich habe damals eine Apfelschorle getrunken, weil ich einfach Durst hatte, weil ich so gelaufen bin. Und bin einfach nur reingelaufen. Und dann hat sie diesen Zeitungsartikel gelesen.
Kann mir das schon vorstellen, dass du da reingekommen bist. Hallo, hier ist Jan Böhmermann, ich bin ein Promi. Alle auf die Knie.
Ja, was ist das?
Genau so, wie immer.
Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist schon echt crazy. Das ist mir noch nicht so oft passiert, dass ich so Geschichten dann so verselbstständigt habe. Wahrscheinlich gibt es da draußen ganz viele solcher Geschichten. Ist ja irgendwie auch schön, aber dass man das da irgendwie so dann in einem Zeitungsartikel wieder um die Ohren geschlagen bekommt, dass offensichtlich jetzt in Lauenbrück die Wirtin in ihren Gedanken manifestiert hat, dass ich der Typ bin, der in ihre Gaststätte mit den Worten, ich bin ein Promi, und was, aber was denn dann? Ich bin ein Promi, ja, und was dann?
Was ist genau? Wie war die Reaktion darauf dann im Wirtshaus? Frag sie mal. Da sagt sie natürlich nicht, meine ich jetzt.
Nee, genau. Also ich möchte dem entschieden entgegentreten, finde es aber auch irgendwie ganz süß, dass die Geschichte jetzt so draußen ist. Naja.
Ja, habe ich auch gelesen und dachte auch, man spielt ja auch irgendwann mit dem Image so, Prominente, geh mir am Arsch vorbei, alle gleiche Leute, so Leute, die dir, so, ich weiß nicht, du kommst wahrscheinlich nicht mehr so oft in so Situationen, aber ich bin ja dem einfachen Volk immer
ja,
noch verbunden.
Ja, ja, jetzt hör mal auf.
Nee, aber wenn dann sagt so einer, hier, kennst du eigentlich den Olli Schulz? Ich denke mir schon, halt die Fresse, bitte sag das jetzt nicht. Und der andere, nö, kenne ich nicht, aber Prominente, mache ich mir auch nichts draus, ich kenne dich gar nicht. Und ich denke so, ja, ich habe gar nicht danach gefragt. Der Typ hat gerade gefragt, ob du einen kennst. Sowieso Leute, die andere fragen, kennst du den hier eigentlich? Unangenehm. So unangenehm, dass wir jetzt ein bisschen Musik machen und kurz Pause machen.
Kleines
und ich was auf die Fidi- und Bumsi-Liste packe. Und zwar wird dieses Jahr eine Soul-Sängerin, die nicht so richtig in Erscheinung getreten ist, obwohl sie eine lange Karriere hat, 90 Jahre alt. Ihr Name ist Sissy Houston. Sie ist vor allem eigentlich dadurch bekannt geworden, dass ihre Tochter Whitney Houston eine der größten Soul-Sängerinnen war und auf ganz tragische Art und weil sie ihr Leben verloren hat, beziehungsweise ihr Leben ein Ende gesetzt hat, genauso wie einige Jahre später ihre Tochter übrigens. Das war mir gar nicht mehr so klar. Whitney Houston ist gestorben, jetzt auch schon, glaube ich, 10 Jahre, dann ist vor 5 Jahren ihre Tochter, und ich glaube, sie ist eine der traurigsten Künstlerinnen und auch vergessensten, die es wohl gibt, wenn sie ihre Enkelin und ihre Tochter zu Grabe tragen musste. Und sie ist eine unglaubliche Soul-Sängerin gewesen. Sissy Houston mit Down in the Boondocks packe ich mal auf die Liste. Hört euch mal The Original Sissy Houston an. Das ist eine absolut geile Motown-Platte, die mir so gar nicht bekannt war, und sie wird 90 Jahre alt. Es gab immer die Gerüchte, dass sie sich mit ihrer Tochter nicht so gut verstanden hat. Dazu muss man sagen, dass sie richtig krass religiös ist. Gospelsängerin gewesen, hat sich immer so ein bisschen dagegen auch gewehrt, dass ihre Tochter so eine Weltkarriere macht, weil sie meint, es ist nicht gut für ihre Seele. Dass sie letztendlich recht hatte, kann man jetzt so sagen. Andererseits habe ich ein Interview gerade mit Sissy Houston gesehen, auch eine schwierige Person gewesen. Aber ich will mich jetzt nicht in das Familienkonstrukt der Houstons zu sehr hineindenken, sondern euch diesen Song hier schenken, Down in the Boondocks von Sissy Houston. Und dann packen wir nochmal einen schönen Ska-Song Anfang des Jahres hier rein, nämlich The Interrupters featuring Tim Armstrong mit dem Song Family, den ich neulich mal wieder gehört habe. The Interrupters featuring Tim Armstrong mit Family. Das sind zwei Songs, die ihr am Anfang des Jahres mal hören solltet, um gut ins neue Jahr hineinzustarten, und natürlich jede Folge fest und flauschig. Jan, hast du auch noch etwas für unsere Liste?
Ich habe auch zwei Sachen für die Liste. Das ist ja unsere große bunte Wundertüte, die Musikliste von uns beiden. Mhm. Zum einen möchte ich mal vielleicht lose jetzt schon mal ankündigen, es wird demnächst eine neue Fest- und Flauschig-Liste geben. Kann ich das schon so lose jetzt mal?
Ey, es ist unglaublich. Spotify hat ihr seine stärksten Mitarbeiter in den Ring geschickt und hat tatsächlich eine Metal-Playlist gemacht, die ab nächsten Mittwoch online geht. Und gibt es auch noch eine Böhmi-Spezialliste oder was?
Nee, wir machen auf alle Fälle
alle Metal-Songs runter, machen eine Metal-Liste, und ich mache auch mal wieder, das mache ich zwischendurch mal heimlich, so ein paar Schrottsongs raus, damit man diese Liste mal wieder halbwegs gut durchhören kann. Und das ist dann leider auch oft ein Song von dir, der dann runterfällt.
Das macht nichts. Meine Songs sind immer topical. Ich habe einen anderen Ansatz, wenn es um Musikrezeption geht. Bei mir kommt diese Woche nämlich deswegen, kommen zwei Film- bzw. Serienscores, weil ich das wirklich über Weihnachten habe ich mich an dieser Serie so festgeguckt. Und hast du sie schon gesehen? Hast du schon White Lotus geguckt?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Du solltest dir ganz dringend White Lotus angucken. Gibt es bei HBO. Man kann sie auch bei Apple, iTunes kaufen. Und die beiden Songs der beiden Staffeln, die beiden Titelsongs, möchte ich gerne auf die Fidi und Bumsi Playlist tun. Einmal Aloha und einmal Renaissance. Und wer die Serie schon gesehen hat, White Lotus, der wird diese beiden Songs in Dauerschleife hören. Und wer nicht, der wird sich wundern, warum dieser Song auf der Liste ist, und dann vielleicht die Serie gucken und dann verstehen, warum. Aloha und Renaissance von Cristobal Tapia de Ver. Und kleine Randnotiz, das mal so als kleiner Hintergrund, musikhistorisch. In diesem Song oder diese beiden Titelsongs dieser Serie White Lotus basieren auf einer, nee, wie heißt es, jetzt komme ich auf den Namen nicht, einer, nicht Fuge, sondern Toten.
Na komm, Junge, jetzt komm.
Na, wie heißt das, verdammt nochmal, wie heißt
was
das?
Was willst du?
Mozart,
Hier googelt der Chef noch selbst. Jan Böhmermann, heute übrigens in dem Pullover, für den ich immer angeklagt werde, in einem roten, schwarzen Rollkragenpullover, jetzt kommen wir gleich auch noch zu so einer Mumenschanze. So. Wer ist nochmal in die Mumenschanze?
Requiem, ich denke die ganze Refugium.
Requiem.
Und zwar das Toten, Requiem, Dies Irae, je nachdem wie man es ausspricht. Man weiß, wenn dieser Song läuft, dann stirbt jemand. Es geht in dieser Serie um Mord und
ist das ein weißes Rauschen? Worum geht's genau da bei Weißes Rauschen?
White Lotus. Es geht um eine
Weißes Rauschen ist der Film, den ich sehen will mit Adam Driver.
White Lotus ist eine Serie von HBO, geschrieben in der Pandemie und auch veröffentlicht in der Pandemie, zumindest Staffel 1. Man sollte natürlich mit Staffel 1 anfangen. Fantastisch, fantastisch. Ein Hotel, ein Luxus-Hotel-Resort auf Hawaii namens White Lotus und es stirbt jemand und die ganzen 6 Folgen drehen sich eben um die Umstände, die sozialen, persönlichen Beziehungen zwischen den Gästen und was ich nur sagen wollte zum Titelsong, man weiß, weil das Requiem von Mozart da drin wiedergegeben oder umarrangiert wurde. Es stirbt jemand, es geht ums Thema Tod. Und die Serie ist fantastisch und es ist also wirklich unglaublich lustig, richtig toll. Hier, gerade frisch Golden Globe gewonnen, Jennifer Coolidge, hast du vielleicht gesehen, war so ein großer TikTok-Erfolg, weil die so ein bisschen...
Habe ich auf TikTok gesehen, weil ich da viel Zeit verbringe.
Nein, kannst du sein, dass du bei Instagram auch gesehen hast. Jennifer Coolidge, eine der Hauptdarstellerinnen dieser Serie, die fantastisch spielt, aber auch weil die Rolle, die sie da spielt, sehr nah ihrer echten Persönlichkeit ist. Also das, also wirklich ganz toll. Und die beiden Songs von mir auf die Liste so, wir machen mal eine kleine Pause und ich blamier mich jetzt innerlich oder schäme mich innerlich dafür, dass mich gerade mir das Wort Requiem nicht einfiel und ich immer an Refugium gedacht habe.
Mir ist es auch nicht eingefallen. Wir machen kurz Pause. Ich pack noch einen Song ganz kurz, muss ich noch raufpacken. 2 Songs, hab ich ganz vergessen. Der Sänger von Faceless ist gestorben. Eine Band in den Nuller und 90er Jahren einige Hits hatten, I Can't Get No Sleep und so. Und ich muss sagen, das war jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber ich habe als Security-Mann und Ordner in der großen Freiheit in den 90ern bei Faceless gearbeitet. Und es war eine denkwürdige Show, ein denkwürdiger Abend, ein wahnsinnig charismatischer, sympathischer Frontmann gewesen, der nach dem Konzert dann noch lange rumgelaufen ist und mit der Crew geredet hat. Generell erinnert mich das einfach an eine gute Zeit. Deswegen packe ich jetzt einen Song von Faceless auf die Liste. Und zwar We Are One, glaube ich, hieß ein Song. Das war, glaube ich, der andere große Hit, We Come One, das war der andere große Hit. Und eine Band, die auch völlig in der Vergessenheit geraten ist, obwohl ich sie unfassbar geliebt habe in den 90ern, sind die Stereo MCs. Stereo MCs aus England mit Creation. Das passt irgendwie sehr gut zu Faceless. Stereo MCs auch ein paar Mal live gesehen, großartige Band gewesen. Welcome Back to the 90s. Diese beiden Songs kommen auch noch auf die Liste. Wir machen kurz Pause. Es ist die erste Sendung. Ihr kennt das, die erste Sendung. Wir müssen uns wieder eingrooven. Ihr müsst euch auch wieder eingrooven und ihr seid auf dem Stepper gerade. Ihr seid im Wald, ihr seid im Ausland. Ihr habt gerade Stress mit der Frau oder mit eurem Freund oder
ihr seid gerade in Dubai und richtet eure Wohnung ein. Ihr müsst das Sofa irgendwie hinstellen und wisst nicht wie.
Genau, aber für allen schicke ich die erste Sendung des Jahres, weil es immer wieder schön ist, wenn man Nachrichten kriegt, deswegen lade ich mir jetzt auch Instagram gleich wieder runter auf mein Handy, wenn man von Leuten, die auf der ganzen Welt verteilt sind, immer noch diesen Podcast hören und sagen, ich lebe seit 7 Jahren in Neuseeland oder ich bin irgendwo im Outback in Australien und ihr seid unser einziger Kontakt in die Heimat. Ich finde das wirklich schön, das ist eine Sache, die ich wirklich gut finde, deswegen alle Leute, die gerade im Outback sind und auf dem Stepper in Los Angeles oder was weiß ich wo, liebe Grüße und wir machen kurz Pause. Wir sind wieder da, ist übrigens der Titel der heutigen Sendung.
Ja, fest und flauschig, 2023, in Klammern, dieses Jahr ist keine Primzahl. Vorsicht, keine Primzahl. Bis gleich bei fest und flauschig.
Wir sind wieder da!
Hier bei Spotify.
Saftkuren sind mega im Trend. Die sollen angeblich dem Körper etwas Gutes tun und den Darm entlasten. Aber was ist da dran? Oder ist es am Schluss sogar gefährlich?
Also Fasten hat tatsächlich auch seine Nebenwirkungen.
Ich bin Lisa-Sophie Scheurel vom Spotify Original Wissen Weekly. Und in dieser Woche beantworten wir die Frage, wie gesund sind Saftkuren wirklich? Wir boostern euer Gehirn mit Hilfe der Wissenschaft. Jeden Montag nur auf Spotify. Folgt dem Podcast hier, damit ihr keine Episode mehr verpasst.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Tja, wenn ihr diese kultigen Einspieler hört, dann wisst ihr, ihr seid richtig. Hier ist Fest und Flauschig. Es ist der große Podcast für die ganze Familie. Ja. Wir sind wieder da, unsere erste Sendung im neuen Jahr. Mir zugeschaltet, on the road, Jan Böhmermann.
In einem Hotelzimmer.
In einem Hotelzimmer. Richtige Fickmatratze hast du da hinter dir. Ja. Und ja, da hast du auch noch einen schwarzen Rollkragenpullover an.
Nein, das stimmt nicht.
Der deinen Körper betont.
Kein schwarzer Rollkragen. Ich habe einen Schal an.
Was ist das denn für ein Schal?
Das ist so ein, habe ich mir in einem Outdoor-Laden gekauft. Trage ich seit vielen Jahren, ist es noch nicht aufgefallen. Das ist einfach nur wie so ein Ärmelchen. Das zieht man sich wie so eine Mütze, wie so ein großes Stirnband über den Kopf und das landet an einem Hals. Und
aber das ist ja die gleiche Farbe wie der Pullover. Hast du die abgestimmt beim Kauf,
nein, dass man
das
jetzt, nicht sieht? Nein, guck mal bitte, jetzt siehst du doch,
das Farbe ist. Jetzt sieht man.
Das eine ist schwarz und das andere ist dunkelblau.
Jetzt wird auch noch Modezar. Jan Böhmermann, wann kommt die erste Kollektion?
Ja, ist eine Frage.
Eine Frage von Minuten.
Pass auf, du weißt, ich bin großer Gegner von Merch, Podcast-Merch und Merch überhaupt, aber natürlich, ja, das hast du auch, deine einzige Einschränkung. Es ist Tour-Merch. Und tatsächlich, es gibt Tour-Merch und ich hab jetzt ganz verschämt vorgestern mal so einen Link gepostet, weil ich es vergessen habe, auf den ersten Auftritten zu machen, dass die Leute, wenn die das am Abend, wenn die noch was haben wollten und das nicht wussten, wo das steht, dass sie sich das noch nachbestellen können. Und ich habe mich ein bisschen dafür geschämt, zu sagen, hier, wer noch quasi so ein Bild mit dem Orchester drauf haben möchte oder sowas, der kann das dann da bestellen. Aber Tour-Merch ist noch okay, oder?
Ja klar, weil es auch eine Erinnerung ist für die Leute, die da waren. Die wollen gerne ein T-Shirt haben oder irgendwas, was sie an diesem grandiosen Abend erinnern wird. Tatsächlich, genau, ist es so.
Und ganz ehrlich, ich habe früher auch, wenn ich im Zirkus Roncalli war oder sowas, oder im Theater oder im Musical, ich habe mir immer diese Hochglanzbücher für 10 Mark oder so oder für 20 Mark, die man dann noch kaufen konnte, als Erinnerung an den Abend, habe ich mir auch immer gekauft. So. Also ich sag mal,
Tour-Merch ausgenommen. Bei jedem Konzert, bei dem ich bin, mache ich eine Sache, auch wenn ich mir das kaufe, ich gucke mir immer den Merch-Stand an. Wenn man irgendwo war und man geht vom Konzert, lass mal zum Merch-Stand. Früher hat man sich was gekauft, heute guckt man noch und denkt, Alter, ist das alles teuer hier geworden und so. Aber man geht auf alle Fälle noch hin. Ich finde das völlig legitim, Tour-Merch zu verkaufen. Solange man nicht anfängt, dann irgendwie Sachen zu verkaufen, von denen man weiß, dass das eigentlich scheiße ist und dann hier nochmal, guck mal, das haben wir noch da. Aber ein guter Merch-Stand, ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren mir angewöhnt, immer eine Plattenkiste dabei zu haben, mit alten Vinylsachen aus meiner Privatsammlung, die ich nicht mehr haben will, zum Kaufen, damit die Leute irgendwie was kaufen können, so einen kleinen Flohmarkt dazu errichten. Finde ich tatsächlich.
So eine alte Carrera-Bahn und noch so ein bisschen eine alte Winterjacke von Olli Schulz, die ist nur noch gut.
Was du auch noch machen könntest nach der Show, um so richtig runterzukommen, nach 2 Stunden Show auf der Bühne, Meet and Greet mit den Fans, nochmal 2 Stunden im Backstage-Raum.
Ich habe zweimal, ich glaube in Nürnberg und in Berlin, habe ich am Anfang immer gesagt, mein lieber Kollege Olli Schulz, und jedes Mal, wenn ich den Namen gesagt habe, gab es Szenenapplaus. Szenenapplaus. Nur weil ich den Namen gesagt habe. Und ich habe den Leuten in der Halle gesagt, das darf ich Olli nicht erzählen, weil sonst hebt er ab. Aber wirklich immer, weil ich habe immer gesagt, Olli sagt, ich muss zugänglicher werden. Deswegen komme ich da drauf. Am Ende der Veranstaltung stehe ich noch für Fragen zur Verfügung. Ihr könnt Fotos mit mir machen. Ich massiere euch den Rücken. Bleibt einfach
2 Stunden bin ich noch am Merch-Stand nach der Show. Also wenn ihr Bock habt, ich bin noch 2 Stunden bis Mitternacht bin ich noch am Merch für euch.
Habe ich dann immer erzählt. Und ich habe das immer begründet damit, dass du gesagt hast, ich soll nahbarer werden. Und dann haben die Leute immer gejohlt und sich gefreut.
Es ist ja auch wirklich so, hier ist der menschliche Jan Böhmermann zu Hause bei Fest und Flauschig. Ja. Aber Meet and Greet ist wirklich das Härteste. Manchmal schreiben mich Leute, wenn ich Tourdaten ankündige, gibst du nach deinem Konzert noch Meet and Greet? Und dann schreibe ich auch öfter mal zurück, nein, und wenn ich das machen würde, würdest du es auch scheiße finden. Also ganz ehrlich, weil ich glaube nicht, dass Leute wirklich erwarten, Meet and Greet, vor allem nach oder vor der Show, das passt einfach gar nicht. Das ist auch wirklich eine miese Abzocke. Ich würde das machen, aber ich würde kein Geld verlangen. Außerdem trifft man mich immer irgendwie vor dem Konzert noch hinter der Halle. Stehe ich meistens irgendwie nervös wie so ein Dödel rum. Es ist nicht so schwer, einen zu finden, ohne dafür Geld zu zahlen.
Also. Ja, es gibt Leute, die verkaufen das als großes VIP-Package. Auch Leute, die schon hier zu Gast bei uns, wollen wir jetzt niemanden outen, aber auch Musiker, die mal schon zu Gast bei uns in der Sendung waren hier, die machen ordentlich Kohle abzuziehen. Und das finde ich echt ziemlich mies. Ja, finde ich auch scheiße.
Jan, wir müssen noch ein bisschen gucken, was das letzte Jahr, was an uns vorbeigezogen ist. Zwei berühmte Persönlichkeiten sind gestorben. Einmal der Fußballgott Pelé ist tot und der nicht Karl Ratzinger, der Papst. Beide sind tot. Und jetzt will ich mal eine Sache ganz kurz in den Raum stellen. Ist es im Jahre 2023 noch zeitgemäß, tote Leichen aufzubahren und da rumstehen zu lassen, Fotos in die Welt zu schicken? Es ist auch egal, wer es ist. Aber ich hätte weder den Papst noch Pele möchte ich im toten Zustand irgendwie sehen. Und dieses Aufbahren von Menschen, ich finde, wenn du tot bist, Feierabend. Möchtest du nochmal aufgebahrt werden am Kölner Dom?
Ja, vor allen Dingen am Kölner Dom. Nee, ich kann das nachvollziehen. Also ich komme auch aus einer Familie, wo die eine Hälfte der Familie das durchaus okay findet und das irgendwie auch, ja, haben wir überlegt, das zu machen, und wo dann die ganzen Jüngeren immer gesagt haben bei Beerdigung, nee, bitte nicht, bitte nicht. Ja,
wirklich, bitte nicht, der sah schon zu Lebzeiten nicht so geil aus. Jetzt möchte ich nicht ihn noch als Leiche sehen.
Ist was für die Älteren, beim Papst kann ich es verstehen, bei Pelé irgendwie auch. Aber wusstest du, dass Pelé in einem Hochhaus begraben wird?
Nein.
Also seine letzte Ruhestätte hat er in einem Friedhofshochhaus. Es ist so ein ganz heißes Ding in Brasilien. Da, wo er beerdigt wird, auf dem Friedhof, gibt es ein, ich glaube, achtstöckiges Totenhaus. Und in diesem Haus hat seine Familie und er haben da so, die werden ja überirdisch bestattet, in so Schubfächern, da kommt dann so eine Marmorplatte davor. Und das ist achtstöckig, das fand ich einigermaßen spektakulär. Aber dass der Papst so aufgebahrt ist, wenn du in irgendeinen Dom oder in irgendeine Kirche reingehst,
das
hast du da meistens,
sich so, ne?
Nee, da hast du da meistens so einen Sarg, wo oben drauf der tote Geistliche nochmal so in Stein gemeißelt ist. Das ist ja gerade in der katholischen Kirche, gehört das ja voll dazu. Ich fand aber genau wie beim Tod der Queen, ich finde...
Wurde die auch aufgebahrt nochmal?
Ich glaube nicht öffentlich, aber ich glaube im Kreis der Familie meine ich auch. Aber das ist, ich kann das nachvollziehen, wenn man bei solchen großen Trauerereignissen, gerade bei solchen übermenschlichen Persönlichkeiten, so Impulse hat, dass man dem irgendwie was Witziges entgegensetzen möchte oder so ein bisschen das wieder auf irdisches Niveau versucht runterzuholen. Wenn, weißt du, also das
meinst du, die katholische Kirche hat sich gedacht, komm, wir setzen dem was Witziges entgegen?
Nein, also ich kann diesen Reflex verstehen, von jungen, zynischen Menschen zu sagen, ja, das fickt mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht an, wenn der scheiß Papst tot ist. Jetzt mal Zitat, ne? Und ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen bemerkenswert, dass die komplette deutsche Staatsspitze, also die komplette Staatsspitze, also vom Bundesratspräsident, Bundestagspräsidentin, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Dr. Stefan Habert, reist auch zur Beerdigung des deutschen Papstes. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es der einzige Papst ist, der zurzeit aktiv war. Es gibt ja noch einen Papst, es ist ja nicht der Papst.
Ja, vor allem, er war ja gar nicht der Papst.
Nee,
er war ja mal Papst. Genau, deswegen, von wegen der Papst ist tot. Er ist ja gar nicht tot, der lebt ja noch. Es ist ja nur der Second-Hand-Papst.
Ja, der Papst ist tot, der Papst
ist tot. Es war der Second-Hand-Papst. Ja, außerdem hat er vor seinem Tod wieder aufgehört, Papst zu sein, was eigentlich nicht geht.
Ja,
Papst
ja,
bist genau. du nur einmal bis zum Ende.
Ja, genau. Und ich meine, diese ganzen Missbrauchsgeschichten, die zeitlebens nicht wirklich vollständig aufgearbeitet wurden, und auch seine Verantwortung als Hierarch in der Kirche für Missbrauchstaten seiner Untergebenen, all das sind so Sachen, so Red Flags. Also warum sind da so viele deutsche Politikerinnen und Politiker aus allen
Weil's
Parteien
Weil es ein deutscher Papst war.
Genau, habe ich mich auch gedacht. Ist ein deutscher Papst. Ein deutscher Papst. Und deswegen steht da der fucking Präsident vom Bundesverfassungsgericht. Also wenn einer... Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Sag mal, sind Staat und Kirche nicht getrennt in Deutschland? Nee, sind sie nicht. Staat und Kirche sind nicht getrennt.
Weiß ich auch. Sind sie leider nicht. Ist Privatsache, finde ich, was man mit dem Papst nach seinem Tod macht. Das soll die Kirche für sich mal schön entscheiden. Ja. Naja, das war eine von Sachen. Was haben wir sonst noch? Die Darts-WM haben wir verpasst.
War es mir scheißegal. Darts ist
mir scheißegal. Dass das so ein Kult geworden ist. Darts spielen wir seit 30 Jahren immer mal wieder mit Kollegen auf einmal. Jede Sache kommt mal hoch und mal wieder runter. Darts war, glaube ich, ein Deutscher, Gaga oder so hieß der, dabei war, bis ins Halbfinale gekommen. Ich habe es nicht mitbekommen, aber ProSieben hat sofort die Promi-Darts WM gemacht mit Olli Pocher, der ausgebuht wurde. Das habe ich auch noch gelesen. Wie kann ich mir gar nicht erklären? Der ist doch überall am Start.
Kann ich mir nicht erklären, warum der ausgebucht wurde. Dann ist noch Lützerath natürlich. Gestern war, ich weiß nicht, ob gestern Demo war, wir nehmen am 13. auf. Am 14.01. sollte eigentlich Großdemo sein. Kann auch sein, aber alles weggebaggert ist bereits. Vor einigen Jahren oder anderthalb Jahren oder sowas habe ich mal meine Geschichte erzählt, wie ich da mal hingefahren bin nach Garzweiler, mir das angeguckt habe. Und seitdem, also wirklich life-changing experience. Wirklich lange arbeite ich ja schon in Köln und bin da irgendwie immer nur so dran vorbeigefahren. Hab mich mal kurz gewundert, warum die A4 zwischen Köln und Aachen neu gebaut wurde und umverlegt wurde, warum es die Allee der Bäume des Jahres gibt es da ja an der A4, da haben wir auch mal drüber gesprochen in der Sendung, und erst später habe ich verstanden, dass die alte A4 verlegt werden musste, weil die weggebaggert wurde für den Braunkohletagebau Garzweiler, und die Demonstration im Hambacher Forst habt ihr vielleicht auch alle noch in den Nachrichten, jetzt ist gerade Lützerath in den Schlagzeilen, weil die Polizei das jetzt Werksgelände von RWE enteigneten Grund, ein Dorf, was weggebaggert wird, räumt und von Protestierenden Studierenden befreit. Und ich finde, dass wenn man da mal war, einigermaßen schwer vorstellbar, warum das sinnvoll sein soll. Jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Kohlekompromissen und Sachen, die man irgendwie politisch sich hat da durchringen können, dass alle am Ende zufrieden vom Tisch aufstehen.
Fakt ist, dass diese Kohle wahrscheinlich nicht gebraucht wird.
Nein, und das Ding ist, du stehst davor und denkst, wie konnten Menschen jemals auf die Idee kommen, dass das eine geile Idee ist? Diese Bagger, die da stehen, kommen aus den 60er Jahren. Das sind Maschinen aus einer Zeit, als die Menschen noch Zigarettenkippen auf die Straße geworfen haben, wo der Mann der Herr im Haus war und die Kinder gefällig zu folgen hatten und die Hälfte der Leute irgendwie noch aktiv bei der SA oder SS waren, weißt du? Das war die Zeit, in der man diese Entscheidungen getroffen hat, die bis heute verteidigt werden. Und jetzt hast du da diese wirklich offensichtlich, hast du mitbekommen, diese ExxonMobil kam raus, 70er, 80er Jahre, wussten die schon ganz genau, was ihre scheiß fossile Energie für Schäden in der Welt
absolut
anrichtet.
Es gibt einen Bericht über Garzweiler auf YouTube von Monitor, von der Sendung aus dem Jahre 1994, wo da noch Dörfer stehen, die natürlich inzwischen alle zerstört worden sind, wo Anwohner befragt werden. Und das müsst ihr euch mal angucken, damit man sieht, dass das einfach schon vor vielen Jahren entschieden worden ist und natürlich jetzt hoffnungslos gerade. Ich meine, die Frage ist, es ist ja ein bisschen Symbolpolitik gerade. Wenn Lützerath stehen bleiben würde, was würde man damit machen? Ist alles drumherum ist weggeballert, es ist auch kein richtiges Dorf mehr, es sind glaube ich 3 oder 4 Bauernhöfe, die da noch stehen. Meine größte Sorge ist tatsächlich in 2 Jahren die Sönke Wörthmann-Produktion auf Netflix mit Elias Mbarek und Nora Tschirner als witzige kleine Hausbesetzerin, die eine Liebesgeschichte machen und das wird dann groß verkauft irgendwie oder Fatih Akin macht das irgendwie mit Jasni Fritzi Bauer oder wie sie heißt, als freche kleine Hausbesetzerin und dann kommt auf einmal ein Liebespaar und die beiden bringen die gesamte autonome Hausbesetzerwelt in Unruhe, weil sie verlieben sich und ihre Liebe ist stärker als die
Polizei. Pass auf. Eine Protestierende verliebt sich in den Baggerfahrer.
Und die verliebt sich genau. Und der Baggerfahrer ist Elias Mbarek, der eigentlich auch gar keinen Bock auf den Scheiß hat, aber er muss seine kranke Mutter durchbringen. Und Jasna Fritzi Bauer ist da drin und dann verlieben die sich, weil sie sich nachts immer anschreien. Und dann irgendwann steht ihre Liebe auf so einem ganz schweren Korsett, nämlich. Bleibt sie beim Baggerfahrer oder nicht? Und dann sind die Baggerfahrer und sagen, nein, geh da nicht rein zu der Hausbesetzerin. Und Jasna Fritzi Bauer, doch, ich liebe ihn, Liebe ist stärker als alle Konventionen.
Ja, und das Feuilleton bespricht das als eine tolle Utopie. Und Erstaufführung ist in so einem Kino in Düren, nahe am Braunkohletagebau, wo aber die Hälfte des Hauptcastes nicht hinkommt, weil keiner Bock hat, nach Düren zur Filmpremiere zu fahren.
Genau, aber es gibt genug und Fatih Akin macht auf alle Fälle Regie und sagt dann in den Interviews, war unheimlich schwer, in die Hausbesetzer-Szene reinzukommen und da wirklich ein authentisches Bild von zu machen und so.
Außerdem eine ausführliche Filmbesprechung von Eckhard von Hirschhausen, der Teil des Drehbuchautoren-Teams war.
Genau. Das ist wirklich gerade jetzt, weil ich schaue mir das natürlich auch gerade alles an, was da stattfindet. Und da sitzen irgendwelche gewitzten Drehbuchautoren und sagen, ey, das ist momentan so Vogue gerade und so angesagt irgendwie, da so ein bisschen drüber was zu machen. Lass uns mal so eine 8-teilige, starke Serie machen aus der Hausbesetzer-Szene.
Ja, die Fiktionalisierung der Welt, das muss sowieso aufhören. Ich hoffe, das ist mal der ein oder andere Streaming-Anbieter, dass der mal pleite geht. Dass die ganzen Leute, die ihr Leben verschwenden in dem Herausfiltern von Geschichten, die man fiktionalisieren kann. Und da haben wir eine Serie draus gemacht, dass man ein bisschen die Wirklichkeit bearbeitet wird mal. Dass sich da mal was ändert. Nicht immer nur die Wirklichkeit. Ja, man kann halt nichts machen, aber was wir halt tun können als Künstler, ist da eine Serie draus zu machen. Und vielleicht rüttelt das die Leute auf. Nee, die Leute, die es aufrütteln könnte, die was ändern könnten, die sind alle Produktionsbeteiligten eurer fucking Serie. Und weil ihr eine Serie macht, aktivieren die sich nicht politisch und sind deswegen zu nichts gebraucht. Deswegen ändert sich nichts. Das ist meine steile These, die in den Raum geworfen wurde. Mhm. Aber der Grund, warum sie nichts verändert, ist, dass alle Leute, die was verändern könnten, statt politisch aktiv zu werden, lieber irgendwie im Filmbereich von der Filmstiftung NRW gefördert, irgendwelche fiktiven Beiträge zu machen.
Ich glaube trotzdem, das ist tatsächlich, wenn du gerade ein junger Mensch bist, der aktiv was machen möchte, dann hast du eine richtig gute Zeit da. Und das meine ich jetzt gar nicht so glorifizieren. Natürlich ist es auch alles scheiße, was passiert. Und wenn man sich anguckt, aber ich habe gerade über die Hausbesetzer-Szene in der Mainzer Straße in Ost-Berlin nach dem Fall der Mauer über jemanden einen Bericht gelesen, der jetzt inzwischen auch was ganz anderes macht, der 2 Jahre da gewohnt hat in diesen besetzten Häusern und meinte, das war für mich die prägendste Zeit meines Lebens, auch die beste Zeit, was soziale Kontakte, was Umwelt, was generell. Ich glaube, dass das auch eine unheimlich, manchmal bin ich fast schon neidisch, dass ich nicht in Lützi bin und da irgendwo ein kleines Baumhaus habe. Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich meine, es ist eine wichtige Sache, ob es jetzt was bringt oder so. Es ist, wie gesagt, viel Symbolpolitik gerade. Und ob Luisa Neubauer sich da jetzt wegtragen lässt oder nicht, weiß ich nicht, was das alles bringt. Ich glaube, grundsätzlich ist dieses ganze System einfach falsch, in dem sich da immer noch bewegt wird. Und das ist RWE. Schau dir mal diese ganzen Werbung von RWE an. Das sind ja immer so lachende Familien auf diesen Plakaten. Das ist ja ja wirklich der verlogenste Superdämon generell. Und dass die Polizei jetzt gerade Demonstranten in Transportern, auf denen RWE draufsteht, wegfährt, bedeutet eindeutig, dass die Polizei momentan nicht für den Staat unterwegs ist, sondern einfach für diesen scheiß Energiekonzern. Und das ist alles so offensichtlich. Und das ist alles so falsch. Und das müsste eigentlich sich so, so dringend alles ändern. Aber es ist auch einerseits, du musst das Beste daraus ziehen. Und ich hoffe vor allem, eine Sache habe ich gelesen unter den Spiegel TV Kommentar auf YouTube, den ich mir angeguckt habe, den ich dir gerade auch geschickt habe.
Ja, unglaublich.
Also, so wie einer hat da untergeschrieben, irgendwie auch interessant zu sehen, in was für einer Harmonie dann tatsächlich auch Polizisten, die überhaupt keinen Bock haben, diesen Job gerade zu machen, und Leuten, Aktivisten, Umwelt, wie die denn doch teilweise auch in einer Harmonie oder Antiharmonie funktionieren. Und einer hat da untergeschrieben, ich wünsche beiden Parteien viel Glück, viel Spaß und hoffe, dass niemand verletzt wird. Und so ein bisschen fühle ich das auch. Ich hoffe einfach, dass niemand verletzt wird.
Ja, und ganz ehrlich, ich finde dieses Problem, ich finde den Protest total wichtig, auch alleine, weil wir jetzt schon fünf Minuten drüber sprechen, das zu thematisieren, dass es das noch nicht weitergehen kann. Ich kann nur wirklich allen empfehlen, fahrt mal, wenn es noch geht, nach Mannheim-Alt. Das ist ein Ort, der als nächstes weggebaggert wird. Ich habe tatsächlich, ich bin da wirklich ein Geisterort. Es gibt noch so zwei, drei Häuser, in denen noch Menschen leben, Leute, die ihr Eigentum noch nicht an RWE verkauft haben oder die dann nicht wegziehen wollen. Da sollen auch die Bagger anrücken und der ganze Ort ist komplett verlassen.
Richtig. Das ist nämlich auch der Wahnsinn in Lützerath, weil hinter Lützerath gleich irgendwo diese anderen noch nicht verkauften Gebiete sind und die kommen gar nicht so viel weiter. Es ist also eigentlich völlig kontraproduktiv, das jetzt alles noch abzureißen.
Nein, was völlig anderes. Also Mannheim, also alleine die Tatsache, dass da quasi Heimat und Geschichte weggebaggert wird und allein die Frage mal, das Zeug, was da weggebaggert ist, wo ist das eigentlich? Das wird verfeuert und das ist einfach, wird in die Luft geblasen. Das ist natürlich nicht weg. Weißt du, das ist einfach als riesiger Umweltschaden, als CO2-Ausstoß schwebt das über uns. Und wenn du dieses riesige Loch siehst und diese Dimension, die das dann hat, also das Gewicht, was da rausgeballert wird, das ist zusammen mit anderen Schadstoffen in unserer Atmosphäre geboostet worden. Das ist alles so unglaublich
falsch. Ja, es ist
alles.
Vor allem ein altes System.
Und eine geile Geschichte. Wir haben ja diese Innenministerkonferenz, so eine Fiction-Folge gemacht mit dem ZDF-Magazin. Das haben wir gedreht in einem Schloss in der Nähe vom Braunkohletagebau Garzweiler. Und in den Drehpausen bin ich da so rumgelaufen. Und das ist diese Region, wo viele Leute sich wieder neu angesiedelt haben, die ihre Grundstücke verkauft haben, weil ihr Dorf weggebaggert wurde. Und das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist nicht so, dass es in der Region westlich von Köln nur auf Protest trifft, sondern ganz im Gegenteil. Das ist zum Teil so, und das hat mir ein Anwohner erzählt, mit dem ich mich da länger unterhalten habe, da laufen dann Leute mit Klemmbrettern rum von RWE, die sich die Häuser angucken, die demnächst weggebaggert werden. Dann sprechen sie mit den Eigentümern, mit den Besitzern und dann weiß man schon, anekdotische Erzählung jetzt, also was Anekdotisches, aus der Region, da weiß man schon, die Leute von RWE kommen, die wollen das Haus kaufen. Da wird nochmal schnell zum Baumarkt gefahren, mit so ein paar Brettern wird man da so eine improvisierte Sauna sich irgendwie ans Grundstück rangenagelt und dann kommt der Mann oder die Frau von RWE mit dem Klemmbrett und guckt sich das Haus an. Was haben Sie hier? Das Haus ist, wie groß ist denn das Haus? Ja, das ist 400 Quadratmeter groß. Das wirkt aber kleiner. Nee, das ist 400 Quadratmeter groß. Und Sie haben eine Sauna? Ja, wir haben auch eine Sauna. Alles klar, dann kriegen Sie das alles in dem neuen Ort. Ne? Also natürlich ist das für die Leute, die da ihre Häuser verkaufen, auch ein großer Gewinn, weil dieser Moment, klar, dass RWE ankommt und das Haus haben möchte und das Grundstück kaufen möchte, da wird natürlich total gemogelt und geschummelt und da werden dann Sachen verkauft, die es gar nicht gibt und da bereichern sich die Menschen, die in der Region leben, eben auch sehr egoistisch dran. Und das ist da seit vielen Jahrzehnten gang und gäbe. Man weiß, RWE kommt im Klemmbrett, schnell das Haus nochmal auftunen und mal schnell den Grundriss ein bisschen aufpolieren, damit wir dann in Mannheim neu ein geileres Haus mit einer echten Sauna haben. Das sind so Sachen, die in der Region total üblich sind und weswegen da viele Leute auch einigermaßen stolz sind, abgesehen davon,
der letzte Landwirt, Eckhard Neukamp, über den gibt es eine ganz gute Greenpeace-Dokumentation auf YouTube. Der hat 10 Jahre gekämpft. Das war der letzte. Der hat seinen Hof in 4. Generation oder 5. Generation übernommen gehabt. Der Hof ist von 1736, eigentlich Denkmalschutz. Wird aber alles nicht mehr beachtet. Wenn enteignet wird, wird enteignet, dann ist es auch nichts mehr wert. Dann wird das alles weggerissen. Der hat jetzt schweren Herzens im Oktober, glaube ich, auch unterschrieben, beziehungsweise hat gesehen, dass es aussichtslos ist. Ich glaube nicht, dass der jetzt glücklich glücklich ist mit seinem neuen Hof und mit dem Gefühl, dass der da, sag ich mal, einfach eine alte Familientradition und da, wo er selber aufgewachsen ist und diesen Hof weggeben musste. Das hat mir unheimlich wehgetan, weil mir dieser Typ wahnsinnig sympathisch war. Eckhard Heukamp, könnt ihr euch auch nochmal auf YouTube angucken. Der letzte, das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sagen kann, ach, die haben doch alle viel Kohle bekommen von RWE und dir geht's allen gut. Ich glaube, auch viele haben damit lange zu hadern gehabt und letztendlich hast du ja keine andere Wahl. Das ist ja das, wenn enteignet wird, wird enteignet.
Ja, aber was willst du machen? Was brauchst du? Was interessiert dich die Kohle, wenn quasi deine Wurzeln weg sind, also der Ort, an dem du, wo du bist, wo du herkommst, wenn das weg ist, und zwar nicht weg im Sinne von, ich bin weggezogen oder vertrieben worden, sondern weg im Sinne von in die Luft geblasen, gar nicht mehr da, wie durch eine Explosion vernichtet, unwiederbringlich verloren. Die Gräber werden aufgemacht, die Kirchen werden entweiht. Ich habe mir so ein Stück Ziegelstein mitgenommen von der Kirche Mannheim Alt, weil ich bin absolut nicht religiös und ist mir scheißegal, aber ich fand das so schrecklich, sich vorzustellen, dass dieser Ort, wo einfach Generationen von Menschen getauft, verheiratet, die irgendwie die Beerdigung gefeiert wurden, dass das einfach verschwindet. Dass das einfach, da kommt ein Bagger und reißt das Ding einfach weg. Und das ist, ich finde, das
ist... Ja, das ist natürlich eine, früher oder später verschwindet alles und alles gerät in Vergessenheit. Natürlich ist es auch so eine bittere Sache, wenn diese Höfe und so eine Sachen entstehen, die, sag ich mal, über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut worden sind. Aber letztendlich, dieser Podcast wird irgendwann vergehen, genau wie jeder Hof und alles andere. Auch wir sind nur Gast für kurze Zeit auf diesem Planeten.
Aber wir will uns wegbaggern. Wegbaggern kann uns keiner. Das wird nicht funktionieren.
Ja, wenn die jungen wilden Podcasts kommen. Wenn die jungen wilden kommen. Wie seit vielen Jahren, die wilden. Ja. Es ist die erste Sendung gewesen. Ich kann mal ein bisschen leise Hintergrundmusik anmachen.
Warum willst du denn schon aufhören? Wir haben noch so viele Sachen auf dem Zettel.
Hast du noch so viele Sachen auf dem Zettel?
Also wir können auch am Mittwoch weitermachen. Ich weiß noch nicht, wann ich aufnehmen soll, weil ich habe jetzt wieder Tour, 4 Tage am Stück. Es kann sein, dass ich gar nicht sprechen kann.
Du schaffst das schon, Jan. Ich würde sagen, wir haben die erste Sendung erstmal heute geschafft. Wir müssen uns langsam wieder einrufen. Mittwoch geht's schon weiter. Vor allem, ich habe ein paar richtig heiße Themen für Metal am Mittwoch, ne?
Ja, aber wann sollen wir das aufnehmen, Olli? Ich bin noch auf Tour. Ich bin am Montag bin ich in Leipzig.
Jan, jahrelang habe ich das hingekriegt, ohne dass hier überhaupt nur über meine Tour gesprochen wurde.
Ja, geschweige
denn, es darüber wurde nicht über deine geredet Tour wurde. Ich war, weißt du, wie viele Touren ich gemacht habe in all den Jahren, wo wir diesen Podcast machen, wo du noch nicht mal drauf mich angesprochen hast, dass ich in einem Hotelzimmer auf Tour bin. Aber da ist der kleine Jan Böhmer. Und alle 4 Jahre einmal mit seinem Staatsorchester, was von unseren Steuergeldern bezahlt wird, auf Tour, um sich noch mehr zu bereichern. Und dann wird darüber gelabert hier, wie so eine Personality-Show.
Naja, wir müssen mal gucken, ob das überhaupt jetzt was wird am Mittwoch, weil es ist nicht so einfach für mich zurzeit einen Termin zu finden, aufgrund meiner Entertainment-Verpflichtungen. Bei mir ist das Publikum wichtig und nicht hier mein Ego. Darum geht's mir nicht.
Aber mir geht's darum. Es geht hier nur um mein Ego. Das war fest und flauschig. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine wunderschöne Woche. Wir sind wieder da.
Ja, wir sind wieder da. Hallo.
Ich habe auch noch unendlich viele Themen, aber ich denke mir, verpulver nicht alles am Anfang. Lass die Leute erstmal wieder an so eine abgeranzten Stimmen gewöhnen und dann kann es langsam weitergehen. Habt eine schöne Woche. Das war fest und flauschig. Woche. Wir sind wieder da.
Bis dann. Bis am Mittwoch. Da sind wir wieder für euch da. In welcher Konstellation, in welcher Stimmung, in welcher Verfassung auch immer. Bis Mittwoch. Ciao.
Tschüssi. We'll